Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Yo, 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 herzlich willkommen zurück zum Knochenjob-Podcast auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Mein Name ist Dennis Jakobs, mir gegenüber Klaas Stechmann auf der anderen Seite der Elbe. Wir nehmen heute schon die 7. Folge auf. Es geht jetzt Schlag auf Schlag langsam, aber die Themen werden nicht weniger. Lieber Klaas, was assoziierst du denn mit der Nummer 7?
Die glorreichen 7, Western-Klassiker.
Oh, ja.
7 Jahre Pech. Verflixte 7. Jahr in der Ehe. Gilt das auch für Beziehungen eigentlich? Oder,
Das gilt auch für Beziehungen, ja. Das habe ich schon häufiger mal gehört in der Vergangenheit.
Du hast schon mehrere 7. Jahre hinter dir?
Nee. Einmal und da habe ich jetzt auch schon dick drüber.
Und läuft, ne?
Läuft weiterhin. Ja. Ja, 7 ist schon eine spezielle Zahl, natürlich immer für viele. Also ich komme ja so ein bisschen aus dem Fußball und bin Fußballfan, und die 7 ist immer die Rückennummer für die Leute, die sich ganz besonders halten, irgendwie Cristiano Ronaldo, Raul, Stefan Reuter, all die Fußballlegenden der damaligen Zeit und heutigen Zeit tragen die Nummer 7.
Naja.
Ja, ist klar. Wir haben heute viel vor, viel gepackt. Ich starte einfach mal rein mit einem Fall, den ich jetzt in den letzten 14 Tagen bei mir hatte. Und zwar kam ein 30-jähriger junger Mann zu mir, und am Ende des Tages hatte der eigentlich nur Parästhesien im großen rechten Zeh. Alles andere war cool, aber diesen großen Zeh kriegt er nicht mehr in den Griff. Der hatte kein wissentliches Trauma und auch keine sonderlichen Rückenschmerzen oder andere Probleme, war damit schon bei Pontius und Pilatus, und alle zucken mit den Achseln. Und das ist eigentlich nicht das Spannende an diesem Fall, deswegen halte ich mich da kurz. Ich habe tatsächlich dann doch klassisch osteopathisch Rücken behandelt, Nervenstrang runter, Tibialis, Nervus plantaris, also all diese ganzen zu- und abführende Nervensysteme freigelegt. Und am Ende des Tages habe ich mir seinen großen Zeh genommen und mit einer Hand seinen Mittelfuß festgehalten, mit der anderen Hand den großen Zeh gepackt und den dreidimensional wie ein Joystick durch die Gegend gedrückt und gezogen und gezerrt. Und der Typ hätte mich mit meinem anderen Bein fast weggekickt. Aber ich habe es einfach faszial mobilisiert und gelöst. Und jetzt hat er mir vor zwei Wochen nicht, da habe ich ihn ja behandelt, aber vor einer Woche geschrieben, ja, jetzt ist gut, ist weg, so irgendwie, ne? Und am Ende des Tages, bei all den ganzen Ketten und bei all den ganzen großen Ideen, die wir immer so vor uns hertragen, kann das Problem manchmal auch ganz lokal sein. Und am Ende war, glaube ich, einfach diese faszialen Strukturen und die Kapsel und was weiß ich, alles verklebt in diesem Bereich. Und das hat diese kleinen Nerven irritiert, und dann tat es oder kribbelte es einfach so für ihn. Und Thema Fuß und Schuhe und so weiter können wir jetzt nochmal an anderer Stelle ein großes Thema aufmachen.
Großes Thema.
Aber am Ende des Tages einfach nochmal osteopathisch gedacht, Struktur und Funktion bedingen sich. Wir latschen heute alle in irgendwelchen festen Schuhen rum und
Lederne Särge, wie man auch sagt, lederne Särge.
Die Greif- und Krallfunktion unserer Zehen verkümmern einfach, weil wir sie nicht mehr nutzen. Und wenn die Funktion eingeschränkt ist, passt sich die Struktur irgendwann an und das Gewebe drumherum baut sich auf versteift diese Struktur. Und wenn du dann mal ohne diese Schuhe durch die Gegend läufst, dann stößt das ganze System irgendwann an Grenzen und es fängt an zu kribbeln und unangenehm zu sein. Das eigentlich, oder soweit alles klar, das eigentlich Interessante, wolltest du dazu noch irgendwas dazu beitragen, bevor ich zum nächsten Thema hüpfe?
Ja, auf jeden Fall, weil ich finde, da sind mehrere sehr interessante Aspekte dabei. Ja. Auch die Sache, dass wir halt auch erstmal lokal gucken sollten und arbeiten müssten. Ne? Mhm. Also ein Lehrer von mir hat immer gesagt, bevor man von einem Zug abspringt, muss man auf den Zug auch erstmal aufspringen. Kann sein, dass ich diese super Weisheit hier schon mal gebracht habe, aber dass man, bevor man denkt, okay, es ist der große C und ja, L5, S1, Bandscheibe, Tibialis und so weiter und so fort, es lohnt sich auch mal wirklich zu gucken, was ist da los, so, ne? Und das hast du jetzt ja gut gemacht. Nochmal eine Frage. Ich habe nämlich öfter Feedback bekommen, dass gerade die Osteopathinnen und Osteopathen oder die Angehenden das interessiert, wie wir das genau machen. Also hast du einfach den C, du hast es zwar schon schön bildlich dargestellt, so als Joystick, aber du hast jetzt nicht einfach so einen Traktionsthrust gemacht, so knack, 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 sondern du hast es richtig durchmobilisiert. Mhm. Und auch mit Kompression oder nur unter Traktion?
Also stell dir vor, also wenn du dir theoretisch vorstellst, was ein Zeh alles können muss, wo kann der überall hingehen? Der kann in die Adduktion, Abduktion, also nach innen, nach außen, nach oben, nach unten. Und wenn wir laufen und quasi über den Fuß abrollen und uns dabei drehen, ist da auch ein bisschen Rotation drin. Das ist ja am Ende des Tages, das Grundgelenk ist ja ein Kugelgelenk, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, das ist ein Kugelgelenk, ja. So, und ich möchte alle Freiheitsgrade, alle Dimensionalitäten freimachen. Sprich, ich möchte, dass der in all diese Dinge sich bewegen lässt und ich möchte dieses Gewebe drumherum mobilisieren, damit es für alle Fälle gewappnet ist und nicht irgendwie an Grenzen stößt. Und genau, wie du schon sagtest, alle Bewegungen werden im Einzelnen von mir dann ausgetestet und im Zweifel in diese Richtung dann mobilisiert. Sprich, unter Traktion gehe ich in alle Himmelsrichtungen, unter Kompression, mit Rotation, also mit Thrust, alles Mögliche. Dann gehe ich noch so ein bisschen an die Gelenkskante, da habe ich immer ganz gute Erfahrungen mitgemacht, also an die konkave Schale des Gelenks, um etwaige, also im FDM sagt man, was sagt man, CD, was heißt das nochmal, auf
eine Continuous-Distortion.
Sorry, ich war jetzt gerade bei Zylinder. Nee, Continuous-Distortion, sprich verschiedene Züge vom Gewebe lassen, etwas vereinfacht gesagt, die Knochenstruktur ein bisschen ausfransen und das kann bei Bewegung einfach ins Gewebe auch stechen, sage ich jetzt mal, und ist auch empfindlich und unangenehm. Da habe ich schon auch einige Aha-Effekte erzielt, als ich das reguliert habe. So, und die Leute finden es meistens immer ziemlich unangenehm, an den Füßen oder an den Zehen behandelt zu werden. Es gibt so die eine Gruppe, die möchte überhaupt nicht an den Füßen angefasst werden, weil die irgendwie, weiß ich nicht, ein Thema zwischen den Ohren haben damit. Und es gibt die andere Gruppe, die so schon, wo der Zeh schon wirklich in den Brunnen gefallen ist, sage ich mal. Also die wirklich das Ganze schon in Watte packen und kurz davor stehen, sich da operieren zu lassen, weil sie nicht mehr klarkommen. Und wenn du dann anfängst, da großartig dran rumzudrehen und zu arbeiten, dann siehst du viel Weiß in den Augen auf einmal, weil sie dir am liebsten mit allem, was sie haben, ins Gesicht springen würden. Aber da gehe ich immer so, also da gehe ich nicht drüber weg, das wäre jetzt fatal gesagt, aber ich traue mich einfach da durchaus dran zu gehen und auch mal wirklich an die Schmerzgrenze zu gehen, weil der Erfolg danach ist meistens sehr gut und dann sind viele überrascht, was eigentlich noch mit dem C geht, der häufig dann schon auch von Medizinern als, ja, der ist einfach kaputt und Arthrose und du wirst dein Leben lang Probleme damit haben, abgestempelt wurde.
Abschließend zu dem Thema noch einmal, meine Literaturempfehlung, das Fachbuch des Jahres 2021 war Understanding the Human Foot von James Earls. Das ist ein irisch-britischer Therapeut. Der hat schon ein, zwei Bücher geschrieben, kommt so aus dieser Rolfing-Ecke und das Buch ist auf jeden Fall sehr gut. Ein ganzes Fachbuch nur über den Fuß und ich wusste gar nicht so genau, was man da alles noch so mit reinbringen kann und auf jeden Fall eine große Literatur.
Hast du es gelesen?
Natürlich habe ich das gelesen, schon sehr früh, schon früher als alle anderen, muss ich sagen. Ja, ich bin Bücherwurm, ja. Und ich stecke ja auch so ein bisschen dann in der Szene drinne. Von daher habe ich da relativ früh oft Zugang zu solchen Geschichten.
Ja, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, Klaas. Wir haben noch viele Themen auf dem Zettel.
Wir haben noch viele Themen offen.
Okay.
Nächster Fall.
Na, ich wollte jetzt noch eigentlich bei diesem Fall darauf hinaus. Also das mit dem C war eigentlich jetzt nur der Opener. In der Anamnese hat er mir ein ganz interessantes Phänomen erklärt. Und das habe ich ihm gesagt, Alter, das muss ich in meinem Podcast besprechen. Und er sagte, ja, mach das gerne. Und zwar leidet der Gute unter einer sogenannten Essensepilepsie oder Eating-Epilepsie genannt. Das heißt, du sitzt mit dem im Lokal und ihr esst beide und durch, ich weiß nicht, irgendwelche pressorezeptorischen Mechanismen oder wie auch immer, bekommt er eine besondere Form eines epileptischen Anfalls, auch nicht immer, aber immer mal wieder. Und dann bleibt er sitzen, driftet so ein bisschen ab, guckt so ein bisschen ins Nichts, schwankt ein bisschen, bleibt aber wohl sitzen, wie er sagt, und fängt an, eine halbe Minute Tourette-mäßig alles zu beleidigen, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Und also es sprudeln dann irgendwelche wirre Erzählungen und irgendwas so raus. Und dann gibt sich das wieder und dann kann er weiter essen. So, und damit war er schon auch überall. Und das ist wohl beschrieben, aber ist eine zu kleine Gruppe, dass da jetzt wirklich ernsthaft geforscht wird. Und er sagt, seine Freundin kennt das schon. Die beschäftigt sich in der Zeit dann mit anderen Themen, wenn er dann irgendwie so...
Die sollte in der Zeit am besten das Handy rausholen und ihn filmen. Das wäre auf jeden Fall ein Hit.
Oh Mann, ey. Und, ja, also ich erzähle das so locker, weil... er da auch sehr locker mit umging, ist halt so, aber fand ich jetzt wirklich außergewöhnlich, hatte ich vorher noch nicht gehört und wollte ich ja mal zum Besten bringen. Ja.
Ich bin mir relativ sicher, dass ich eine ähnliche Story schon mal gehört habe, also auch mit quasi epileptischen Anfällen oder andere Arten von Anfällen während des Essens auch. Also das hatte sich nicht in diesem Tourette geäußert, aber ich bin mir relativ, da klingelt irgendwas bei mir. Ich habe sowas schon mal bei irgendeinem Patienten irgendwann mal gehört, ja.
Ist dir was widerfahren in den letzten Wochen, Klaas?
Mir widerfahren?
Beruflich?
Beruflich, naja.
Arbeitest du noch, oder?
Ich arbeite noch, ja. Ich hatte ja beim letzten Mal meine Klempner-Story zum Besten gegeben. Ja. Mir ist auch gesagt worden, ich soll nicht so oft so Fäkalausdrücke in den Mund nehmen. Ich versuche mich so ein bisschen dran zu halten. Aber ganz witzig war, dass ich einen 8-jährigen Patienten hatte, den ich sehr gerne behandle, weil das echt ein witziger Junge ist. Ja. Und dem habe ich die Story auch so ein bisschen erzählt. Ich quatsche ihn immer so ein bisschen voll während der Behandlung, damit er sich, sag ich mal, nicht auf die Behandlung konzentriert, sondern halt ein bisschen abgelenkt ist. Und der 8-Jährige hat sofort an den ersten Werner-Film gedacht, der von, weiß ich nicht, von wann ist der, 1990, 91 oder so? Also irgendwie auch schon
ja, ich glaub,
30 90, Jahre alt oder so. Ja. Und der konnte das auch exakt nachsprechen. Diese ganze, das Fußballspiel, diese Toilettenszene mit Frau Hansen, Frau Glöhr und so, das fand ich geil, dass so ein kleiner Junge heutzutage noch diesen uralten Werner-Film guckt, der auch echt skurril ist, und auch echt ein Klassiker
ist. Ist auch ein Meilenstein der deutschen Filmgeschichte. Ja. Also diese geschauspielerten Szenen sind leider sehr schwach, aber die Zeichentrick-Einlagen, gerade vom ersten Film, Weltklasse. Ja. Ja. Habe ich als Kind in seinem Alter habe ich unter den Tisch gelegen vor Lachen. Also ich dachte, das ist das Witzigste auf der Welt. Ja.
Und das Witzige war, als er das so erzählt hat, ich habe den Film schon länger nicht gesehen, aber sofort kamen alle Bilder wieder hoch. So, ne? Der hat das so plastisch dargestellt, dass ich genau wusste, ach ja, so ist das, so ist das, so ist das. Ich muss mir den unbedingt nochmal wieder angucken.
Du, ich habe die ganze Reihe auf DVD zu Hause, kann ich dir gerne mal ausleihen.
Okay.
Ja. Okay, andere witzige Anekdote, die ich hier einfach nochmal zum Besten geben will, die jetzt auch nicht wahnsinnig osteopathisch ist, aber die mir halt im osteopathischen Kontext passiert ist, ist eine junge Patientin, die Hundebesitzerin ist und irgendwie kamen wir über den Hund zu reden, kam er auf ihn zu sprechen und der Hund hat Arthrose und sie erzählte dann irgendwie, dass sie jetzt ein Mittel aus China besorgt, was dem Hund dann gespritzt wird, was die Arthrose-Schmerzen wegnimmt und sagte dann so beiläufig, das wird gewonnen aus den Eierstöcken von Zwerghamstern. Und ich dachte so, what? was für eine perverse Scheiße ist das denn jetzt schon wieder? Also es ist ja wirklich crazy, was so alternativmedizinische Behandlungsmethoden sind. Gerade die Chinesen sind ja auch bekannt dafür, wirklich verrückteste Haiflossen, Schildkröten, was der Kuckuck was zu verarbeiten.
Oh ja.
Ich habe mir das dann noch so ein bisschen angehört und habe mir auch da gedacht, boah, das ist auch Content für den Podcast. Und bin mal auf Google-Recherche gegangen und ja, Wahnsinn. Ich bin dann in so ein Katzenforum gekommen. Ich weiß nicht, ob du, also Junge, ich weiß nicht, ob du diese Parallelwelten kennst. Also
ich kann es mir vorstellen, ja.
In einem Katzenforum warst.
Radikale Tierschützer wahrscheinlich, ne? Radikale Katzenrechtler so ungefähr, ne?
Ja, also in dem Forum, in dem ich jetzt war, waren es eher so die besorgten Katzenbesitzer, die alles für ihre Katzen machen und sich über diverse Methoden austauschen, wie man denn jetzt was bei Katzen anwendet und so weiter und so fort. Auf jeden Fall gab es dann einen Eintrag über ein Mittel und ich dachte so in meinem Kopf die ganze Zeit, okay, schlachten die jetzt so 1000 Hamster und nehmen die winzigen Eierstöcke, machen da irgendwas raus und pumpen das dann in Europa einer Katze ins Knie oder einem Hund ins Knie. Ist ja moralisch sehr fragwürdig. Und bin dann aber darauf gestoßen, dass es tatsächlich eine relativ große Forschung da schon gibt und es wohl scheinbar ein Eierstock mal gab, der entnommen wurde und der biologisch dann immer weiter gezüchtet wurde und alle Medikamente, die heute darauf beruhen, münzen auf diesem einen Eierstock. Also von daher ist da jetzt nicht wahnsinnig die Hamsterindustrie geschlachtet worden. Und dann wollte ich nochmal für diesen Podcast am späteren Tag rausfinden, welches Mittel das dann ist. Und habe dann ein zweites Mal gegoogelt und habe dann Arthrosemittel Hamster eingegeben und war dann in einem Hamsterforum. Da besprechen die genau das Gleiche in Grün für Katzen, dann für Hamster und unterhalten sich über Arthrosemittel, die man seinem Goldhamster zu Hause zukommen lassen kann. Also ich musste wirklich ein bisschen grinsen.
Crazy.
Und bin dann zurückgegangen in meiner Suche und habe dann eingegeben Arthrosemittel aus Hamster und bin dann wieder auf eine ganz andere Seite gekommen. Also das sind sogenannte CHO-Zellen, die da entnommen werden und CHO klingt jetzt erstmal crazy und heißt aber nur chinesische Hamster-Ovarienzellen. Das ist der Wirkstoff und soll dann an irgendwelchen Schmerz- und Nervenrezeptoren ansetzen und somit dann Arthrose-Schmerzen lindern. Und was ich ganz interessant fand, ist, dass es auch wohl humanmedizinische therapeutische Mittel auf Basis dieser Hamster-Ovarienzellen gibt. Und das wollte ich jetzt einmal nur so als Sidekick zum Besten geben. Solche crazy Sachen erlebt man, wenn man den ganzen Tag mit Menschen an der Bank steht. Ja,
richtig. Ist ja, das Gute daran ist, dass ja auch schon richtig viele Tierversuche gemacht wurden. Und dann kann man die Phase quasi skippen bei den humanen Interventionen.
Ja, in diesem Fall, ja, vielleicht schon. Obwohl, ja, also diese Büchse will ich gar nicht aufmachen. Ist wirklich, wirklich verrückt. Naja. Okay, das dazu. Und
du wolltest heute über das Thema Corona reden,
ja,
ne? Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, ob ich über das Thema reden kann, ohne mich fürchterlich aufzuregen, aber wir können es ja mal probieren.
Ja, okay, gib doch mal zum Besten. Hast du in deiner Praxis, oder darf ich mal fragen, hattest du selber schon Corona, hast du Erfahrung oder gibt es in deiner Praxis da irgendwie besondere Geschichten?
Also bei uns ist der Kelch so richtig vorbeigegangen, zumindest die längste Zeit. Ich selber hatte es noch nicht. Ich habe eigentlich auch die Befürchtung, dass ich irgendwie komplett ohne durch die ganze Geschichte durchgehen werde, obwohl ich halt 2 Jahre lang jeden Tag zur Arbeit war und immer Patientenkontakt hatte und dann auch familiär halt theoretisch auch risikobelastet bin, sage ich mal. Aber aktuell ist eine Kollegin zu Hause, die hat es erwischt. Mhm. Ja, genau. Aber wie es halt so ist, aktuell geht es ja rum und sind schon einige Patienten, die jede Woche absagen. So, das ist so gesehen aber auch ganz gut, dann können gleich die nächsten nachrücken. Ich hatte bisher einen einzigen Risikokontakt, der am nächsten Tag positiv getestet war. Das Gute war, dass ich mich am selben Tag geboostert hatte. Dann musste ich nicht in Quarantäne.
Aha,
so ist das mit der wunderschönen Politik. Ja.
Okay. Also hier in Hamburg, fliegen mir diese roten Corona-Meldungen auf meinem Handy nur so um die Ohren, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich glaube, aktuell habe ich 4. Und ich habe auch schon mehrere Fälle gehabt, wo PatientInnen nach der Behandlung bei mir dann 2 Tage später sagten, boah, jetzt habe ich einen positiven Test und ich war bei dir. Das heißt, ich muss es auch schon gehabt haben. Und ich dann auch immer wacker losgegangen mit PCR und mit Schnelltests und so weiter und so fort. Und toi, 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 ich hatte es noch nicht. Ich hatte auch irgendwann mal im Rahmen meiner Sporttätigkeit eine Antigenuntersuchung und ich scheine es auch noch nicht gehabt zu haben. Also toi, toi, dass das so weitergeht. Irgendwie, ich fände es gar nicht so schlecht, es nicht zu bekommen. Ich bin aber auch relativ realistisch und glaube, irgendwann bin ich einfach mal fällig. Aber es passt natürlich nie zeitlich und organisatorisch.
Ja, ja.
Gab bestimmt mal Phasen in meinem Leben, wo ich das gerne genommen hätte und 14 Tage einfach zu Hause geblieben wäre.
Ja, ja.
Gesetzt den Fall, dass es dann auch einigermaßen milde verläuft. Ich will das jetzt gar nicht bagatellisieren, aber du weißt, was ich meine. Ja, also ich habe auch mittlerweile durchaus einige Menschen, die aufgrund von prolongierten Corona-Termine ausmachen oder aber aufgrund von Impfreaktionen Termine ausmachen. Und ich denke, dass das ja durchaus ein Thema ist, was alle Hörerinnen und Hörer, egal ob sie jetzt von Patientenseite oder von Therapeutenseite aus zuhören, tangiert, weil das ja nun mal immer mehr wird. Und demnach habe ich mir gedacht, gucken wir noch mal, was das Thema Corona und Osteopathie so zu bieten hat. Und auch da ein kleines Patientenbeispiel, was ich behandelt habe. Da war eine, ich schätze mal Mitte 50-jährige Frau, die schon 2-mal geimpft war und dann zum Boostern gegangen ist. Und beim Boostern oder beim Impfen wirst du dann hinterher noch mal so eine Viertelstunde in so einen Warteraum gesetzt, um zu gucken, ob du dann die Erstreaktion so überstehst, wie auch immer. Auf jeden Fall saß sie in diesem Warteraum und nach 10 Minuten hat sie ein dickes, warmes Knie bekommen. Also wirklich irgendeine Reaktion gezeigt und ist damit dann auch zu den Leuten hin. Die haben aber alle gesagt, so, boah, Knie irgendwie, ich weiß nicht, wir haben jetzt oben in den Arm gespritzt und nach 10 Minuten schwillt das Knie an, wir wissen es nicht. Wollte keiner so richtig ran und dann ist sie auch erstmal wieder los und es wurde aber nicht besser und sie hat diverse Ärzte abgeklappert und ihre Geschichte erzählt und nach ihrer Aussage wollte da aber auch kein Mediziner so richtig dran und auch nicht so richtig auf diesen Zug aufspringen, dass das dann jetzt aufgrund dieser Impfung passiert ist. Und es könnte natürlich auch sein, dass es einfach ein dummer Zufall war und parallel irgendwas anderes reagiert hat. Aber sie hatte jetzt das dicke, warme Knie, musste irgendwie zusehen und ist damit dann zu mir gewackelt. Und als ich die Story schon hörte, dachte ich schon so, oh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich machen sollte. Also das Knie war wirklich auch relativ steif, reflektorisch steif gehalten. Es war deutlich warm. Also es war quasi wie so eine Arthritis, so ein klassisches Entzündungszeichen. War jetzt nicht mega geschwollen, aber schon ein bisschen dick. Naja, und in der Anamnese kam dann, heute gibt's eine Tierfolge, kam dann auch noch zutage, dass sie vor ein paar Monaten vorher von ihrer Katze gebissen worden ist. Und ich dachte so, scheiße.
Immer wieder die Katzen, ne?
Ja. Toxoplasmose lässt grüßen oder sowas in der Richtung. Und hab dann ganz schnell nochmal gegoogelt und recherchiert und so weiter. Und sie war sich halt auch nicht so ganz sicher, war damit aber damals schon in schulmedizinischer Betreuung, hat Antibiose bekommen und so weiter und so fort. Also Toxoplasmose war jetzt erstmal grundsätzlich vom Tisch, aber wer weiß, warum dieses Knie reagiert. Ansonsten hatte sie keine Grunderkrankung, die darauf hinwiesen. Naja, dann habe ich sie behandelt und ich weiß nicht, ob du so Fälle hattest und ich gehe stark davon aus, dass es so ist. Es war dann so eine Stunde lang behandelt und natürlich irgendwie versucht, Immunsystem zu stimulieren, die Drainage zu fördern, ein bisschen lokal das Gewebe frei zu machen, die Gelenke zu mobilisieren und so weiter und so fort. Und nach dieser Stunde, die dann auch ratzfatz um war, dachte ich mir so, oh scheiße, ich glaube, der habe ich gar nicht geholfen. Also ich weiß nicht, kennst du sowas, dass du das Gefühl hast, du hilfst den Menschen überhaupt nicht?
Ja, na klar, auf jeden Fall.
Und hab sie dann auch humpelnd aus der Praxis entlassen. Also ich habe so 3 Stufen und die musste sie dann auch wirklich so wieder raus humpeln, wie sie reingekommen war. Und ich dachte so, okay.
3 Stufen.
Crap. Und dann habe ich eine längere Zeit nichts mehr von ihr gehört. Und als ich dann neulich meine Online-Buchung checkte, habe ich ihren Namen wieder gelesen und man kann dann immer so einen kleinen Kommentar schreiben dazu. Und da hat sie dann geschrieben, ja, hat super geholfen, die Behandlung. Nach 3 Tagen war alles weg. Ich konnte das Knie frei bewegen und Treppen rauf und runter und alles cool. Und ich dachte schon, okay, cool, freut mich ja. Und dann sagte sie oder schrieb sie weiter und da dachte ich, das darf jetzt nicht wahr sein. Ist sie wohl irgendwie losmarschiert, hat sich irgendwo einen Kaffee geholt und ist dann wirklich, ich dachte, ich bin im Cartoon, auf einer Bananenschale ausgerutscht, wieder auf das Knie gefallen und jetzt ist die gleiche Symptomatik wieder am Start. Und deswegen hat sie jetzt wieder einen Termin bei mir gemacht.
Oh je, ja, das sind wirklich Geschichten.
Ja, und gestern war sie jetzt halt da und hat dann aber auch einen MRT-Bericht mitgebracht und das hatte jetzt auch noch ein bisschen mit Frakturen zu tun. Also das ist jetzt nochmal eine andere Komponente und da ist sie jetzt auch noch parallel in Physiobehandlung und da wollen wir jetzt mal gucken, dass wir das wieder hinkriegen. Aber das zum Thema Corona und Impfreaktion und dickes Knie und was man manchmal so macht und gar nicht richtig weiß, wo die Reise hingeht. Ja. Hast du so ähnliche Erfahrungen schon mal gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Also so wie auf die Art und Weise, wie du geschildert hast, habe ich es auch oft, dass ich denke, erstens, boah, ich habe keine Ahnung, was der hat. Ich finde nichts in der Untersuchung. Mach irgendwas, weil irgendwas musst du ja machen. Ich schicke die Leute auch nicht wieder nach Hause, so ohne irgendwas zu probieren. Und dann dachte ich, boah, das war mal eine Kackbehandlung so ungefähr, ne? Und dann auch, ja, das war super und so. Und dann ist es manchmal auch schwierig, wenn die wiederkommen. Das habe ich nämlich auch oft. Es geht denen super, dann passiert irgendwas im Garten verhoben oder die Bananenschale oder bei der Impfung kommt es wieder hoch oder so. Und dann ist es manchmal auch schwierig, das, was du gemacht hast, wieder zu reproduzieren, ne? Also, obwohl ich immer alles dokumentiere, welche Technik ich wo gemacht habe und so. Weil heißt das nicht, dass du wieder denselben Drive hast oder genau dieselbe Technik mit derselben Intensität
oder den Touch, wie auch immer. Oder weiß der Kuckuck was?
Ja, weiß der Kuckuck was, ne? Und das ist dann schwierig, das wieder so zu reproduzieren. Und klappt aber immer wieder gut. Und wir wissen ja dank unserer letzten Folge, dass halt, wenn eine Sache einmal gewirkt hat, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie jetzt auch wieder wirkt. Und so einen Fall hatte ich jetzt auch gerade letzte Woche nochmal, die mit sehr hohen Erwartungen reingegangen ist. Und ich glaube, das wird gut. Ich weiß es noch nicht, aber es klang auf jeden Fall gut.
Ja, es gibt's natürlich auch umgekehrt. Du denkst so, boah, was für ein Meisterwerk. Ich habe das ganze Feuerwerk und Arsenal abgeschossen. Es muss perfekt werden. Und,
und der Patient geht schmerzfrei aus der Praxis raus und sagt, boah, viel besser, viel besser. Ja. Dr. Stechmann, das höre ich öfter so. Ja. Was haben Sie gemacht? Und dann nächstes Mal wieder und du denkst so, ja, yeah, das wird jetzt ein cooles Gespräch und ja, war halber Tag war gut und danach ist alles wieder so.
Ja, danke, Bruder, genau so geht es mir auch manchmal. Also es ist wirklich wirklich crazy. Naja.
Ja, zum Thema Impfreaktion hätte ich auch noch so ein bisschen was. Man muss schon auch sagen, dass mit den Impfreaktionen sollte man auch nicht so ganz, sage ich mal, unterschätzen, weil ich habe jetzt im Laufe der Zeit auch doch schon einige gehabt, die auch nicht so mal eben ein bisschen Infektion hatten, sondern auch schon ein bisschen heftiger, so Schlaganfälle, Tremor, Gesichtslähmung und so. Das ist auch schon nicht so ganz lustig. Und ich möchte dann auch nochmal darauf hinweisen, dass es halt so diese Initiative gibt, der Public Health and Medical Professionals for Transparency Documents, also so eine Gruppe aus Forschern, Ärzten und Journalisten und so weiter, die dafür gesorgt haben, dass auch zum Beispiel Pfizer die Dokumente veröffentlicht hat, also die Nebenwirkungsdokumente. Und das kann man sich jetzt dank denen öffentlich auch angucken. Und da sind schon jede Menge Nebenwirkungen dabei und auch, naja, ein paar fatal geendete Nebenwirkung und auch eine sehr lange Liste an Krankheitsbildern. Das kann man mal durchscrollen. Das sind auf jeden Fall mehrere DIN A4 Seiten. Das ist auch ein ziemlich schwierig zu lesendes Dokument. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch so ein angeschwollenes Knie auch dabei ist, vielleicht als das ist ein, sag mal eine Krankheit, sie ist auf jeden Fall mit dabei. Das nur mal so, das ist, dass man halt auch als Betroffener vielleicht oder auch als, wenn man sich damit interessiert, damit beschäftigt mit dem Thema, dass man da mal nachgucken kann, was da so alles dabei sein kann.
Genau, also ich finde es super, auch das Ganze transparent zu halten. Ist jetzt natürlich im Zuge von Impfkampagnen und sowas auch gut und gerne so ein bisschen zurückgehalten worden, weil man einfach die Herde immunisieren wollte.
Ja, muss man ganz genau so sagen.
Muss man wirklich so sagen.
Genauso wie mit Masken ist es ein sehr politisches Thema auch. Und das wird halt ungern mit der Kneifzange angefasst. Also ich habe irgendwie auch nur durch Zufall über diese Initiative erfahren. Man liest es ja leider nicht so in den normalen Medien, muss man halt einfach sagen. Ne? Mhm. Und wir haben ja auch schon ein bisschen über Wissenschaft gesprochen. Da ist halt diese Transparenz und dieses unverzerrte Datensammeln ist halt einfach super wichtig, dass da halt einfach nüchtern und sachlich drüber gesprochen werden kann, ohne dass da irgendwas gleich in irgendeine Ecke geschoben wird und so. Deswegen sind solche Initiativen Gold wert heutzutage.
Das stimmt. Obwohl jetzt, wenn du sagst, so sag mir eine Krankheit und sie wird in Sicherheit drauf sein, es ist natürlich auch so, wenn du so einen riesigen Querschnitt durch die Gesellschaft hast, gibt es natürlich auch viele Sachen, die parallel einfach normal stattfinden. Also du kannst Läuse und Flöhe haben. Und ob jetzt, weiß ich nicht, die Colitis ulcerosa wirklich aufgrund der Impfung entstanden ist, das sei mal dahingestellt. Oder vielleicht wäre es auch so ohne gekommen. Aber man muss es erstmal einmal festhalten und immer mehr Daten einfach aufeinander packen. Und dann kann man irgendwann ein bisschen rausfiltern und vielleicht ein paar Sachen rauswerfen. Das stimmt schon, aber das ist ja gerade auch so ein bisschen das Dilemma, dass es einfach eine weltweite Pandemie ist und es gibt so viele Daten und Informationen und so viele Einzelfälle, das musst du auch erstmal organisiert bekommen.
Genau, deswegen ist es wichtig, dass sich da sehr viele Leute aus verschiedenen Ecken der Welt drum kümmern und Daten sammeln und dann die analysieren. Ja. Fälle, die ich noch hatte, also wo ich auch direkt was ändern konnte, war zum Beispiel jemand, der tierische Verdauungsprobleme hatte nach der dritten Impfung. Und so sturzartig auf Toilette musste und so richtige, wir nennen das immer so Fettstühle hatte, ne? Dass es so spritzend ist und so fettig aussieht und so weiter und teilweise auch so entfärbt. Und wenn man das so hört, weiß man, das könnte ein Hinweis auf die Galle sein, dass die Galle nicht so ganz funktioniert. Und ich bin dann natürlich auch sofort auf die Galle aufgesprungen, habe an dem Bereich mobilisiert, dafür Drainage gesorgt und das drumherum bearbeitet, die passenden Wirbelsäulenabschnitte dazu. Und das ging tatsächlich relativ zügig besser, hat er mir auch nochmal per E-Mail geschrieben. Das fand ich auch ganz interessant.
Genau das Gleiche hatte ich auch. Genau den gleichen Fall mit entfernten Stuhl und sowas hatte ich auch mal, ja.
Auch mit Impfreaktion?
Ja.
Ja. Okay, also auch da schon eine Sache, die anscheinend des Öfteren vorkommt.
Ja, und was mir die Dame dann erzählte, weil sie war auch so ein bisschen hilflos, also die war jetzt keine Querdenkerin oder sowas in der Richtung, aber sie sagte auch, so richtig glaubt mir keiner, ich habe hier meine Probleme, vorher hat es funktioniert und jetzt geht es halt nicht mehr und ich habe so eine diffuse Erscheinung und da gibt es dann ja auch diverse Chatgruppen und irgendwie Zusammenschlüsse von Leidensgenossinnen und Genossen und da gibt's noch eine kurze witzige Anekdote dazu, was da wohl auch ziemlich viele vereint, ist einfach Schulter-Nacken-Schmerzen, sage ich jetzt mal, etwas globalisiert und das Thema Faszien ist da auch immer wieder aufgetaucht, dass sich da gegebenenfalls aufgrund einer Impfreaktion das Fasziengewebe ein bisschen verhärtet oder verändert oder wie auch immer. Auf jeden Fall tat es allen immer gut, sich beim Schulter-Nackenbereich behandeln zu lassen. Und da sagte mir meine Patientin dann irgendwann mal, als das debattiert wurde in ihrer Chatgruppe, und das ist so eine bundesweite Chatgruppe mit irgendwie, ich weiß nicht, 500 Leuten gewesen, dann wurden da auch irgendwelche Videos gepostet und dann schrieb mal irgendeiner aus Süddeutschland, ja, hier sieht man doch ganz klar erklärt, wie das Fasziengewebe auch auf den Schulter-Nackenbereich einwirken kann und dann so ein Video. Das war ein Video von mir. Ich habe nämlich so auf YouTube so kleine 5-Minuten Videos zu verschiedenen Körperregionen als Hausaufgabenprogramm mal hochgeladen und auch so eine Anleitung zur Selbstmobilisation von Kopf und Nacken und spreche dann auch über Schädelfaszien, also wirklich nur rudimentär. Und das haben aber alle in diesem Chat wohl hart abgefeiert. Und ja, jetzt habe ich irgendwie, was weiß ich, wie viel tausend Klicks da auf diesem Video und bin viral gegangen sozusagen.
Ja, Dennis, du bist doch noch berühmt, obwohl wir das beide eigentlich nicht haben wollten, bist du doch noch berühmt.
Crazy, ja, yeah, okay.
Ja. Hast du Long-Covid-Fälle in der Praxis?
Ja, allerdings kommen die nicht, also hatte ich bis jetzt noch nicht, dass sie primär deswegen zu mir gekommen sind.
Aber ich auch oft eher so als Nebenwirkung. Und einen interessanten Fall, den ich da auch schon länger behandle, die kommt so mit Abständen immer mal wieder, mal nicht, mal ja und so. Die hatte schon in der allerersten Welle Corona bekommen damals, wusste es nicht, hat aber hinterher einen Test gemacht und gesehen, dass sie den Antikörper hatte. Und die hat immer so unterschwellig auch so Müdigkeit und Erschöpfung gehabt und war sich halt relativ sicher, dass es Long-Covid ist und das halt auch abklären lassen. Und hat auch einen Reha-Antrag bewilligt bekommen. Die hätte eigentlich dann über Weihnachten, Silvester in die Klinik fahren sollen, hätte auch nicht zwischendurch nach Hause fahren dürfen. Und das meinte sie, nee, das überstehe ich nicht psychisch. Da halt irgendwie 5 Wochen über Weihnachten völlig alleine, nicht raus, keinen Besuch haben und so, sage ich erstmal ab. Und dann wollte sie es halt nochmal verschieben und dann machen und war ein paar Monate nicht da. Jetzt war sie, glaube ich, diese Woche wieder bei mir und ich fragte, und wie geht's so mit der Ermüdungserschöpfungsgeschichte? Waren Sie jetzt in Reha? Und sie meinte so, nee, mir geht's gut. Ich habe abgesagt. Ich habe nämlich das Ehebett verlassen und hat sich ein eigenes Schlafzimmer besorgt, weil ihr Mann immer nachts schnarcht und sich immer hin und her rührt. Und seitdem schläft sie besser und ihre Erschöpfungsprobleme haben sich erledigt.
Ach, interessant. Ja.
So viel zum Thema Long-Covid, ja. Und eine gute Ehe kann durchaus auch mit getrennten Schlafzimmern.
Das stimmt, das höre ich auch relativ häufig und habe ich die Erfahrung auch schon selber gemacht, dass wenn man mal gar nicht pennen kann, dass sich ein Ortswechsel auf die Couch irgendwie sowas durchaus bezahlt macht und dass man da ein bisschen zur Ruhe kommt. Ja.
Ja.
Ja, interessant. In dem Zuge bin ich jetzt auch nochmal auf eine, eine Pilotstudie gestoßen oder einen Artikel in einem Fachmagazin, was mir zugeschickt wird. Osteopathie bei prolongierten Symptomen nach Covid-19 von Sabine Foster-Gahn verfasst. Und also die wissenschaftliche Aussagekraft ist ja quasi nicht vorhanden, weil Pilotstudie, keine Kontrollgruppe, bla bla bla, das beschreibt sie in dem Artikel auch. Aber am Ende des Tages ist es erstmal ein Versuch, sich osteopathisch diesem Thema Covid anzunehmen. Und jetzt wollte ich basierend auf dessen, was sie gemacht hat, mit dir einfach mal so ein bisschen so ein osteopathisches Clinical Reasoning durchmachen, weil durchaus ja auch viele Studierende uns zuhören, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, wie man sich so ein bestimmtes Krankheitsbild oder so einen bestimmten Symptomkomplex mal annähert und so ein bisschen Einblick in unser osteopathisches Denken machen. Und da habe ich mir gedacht, wir haben ja unsere glorreichen 5 osteopathischen Prinzipien und wir könnten ja einfach mal das auf das Thema Covid-19 packen und mal gucken, was da bei unten rauskommt, wenn du magst.
Okay, ja.
Okay, also du hattest schon vorhin beschrieben, die Liste der Symptombilder ist schier unendlich nahezu. Das grenze ich jetzt mal so ein bisschen ein. Das hat die Dame in ihrem Artikel auch getan und schreibt, was durchaus immer wieder vermehrt auftaucht, sind Symptome, die die Lunge betreffen, also sprich den Atemwegsapparat, das Blutgefäßsystem, das kardiale System, also sprich das Herz, das urogenitale System und den Verdauungstrakt sowie die Nerven. Also dann sind wir ja schon fast einmal durch den ganzen Körper.
Ja, muss man so sagen.
Relativ wenig Bewegungsapparat und relativ viel Viszera natürlich. Aber das sind so, glaube ich, die großen Überthemen. Ich weiß nicht, fehlt dir da noch was in dieser Liste?
Ja, ich muss schon sagen, der Bewegungsapparat, das ist mir nämlich jetzt öfter untergekommen. sei es jetzt die Impfreaktion oder halt aber auch die Infektion. Also vermutlich jetzt halt Omikron, weil das halt jetzt das dominante Virus zurzeit ist, die dominante Variante. Ich habe das ziemlich oft gehört, dass es da halt muskuloskeletale Beschwerden gab. Also ne, so richtig Muskel-, Knochenschmerzen, teilweise auch, dass die Probleme, weswegen die Leute zu mir kamen, durch die Impfreaktion oder durch das durch die Corona-Infektion stark verstärkt wurde. Deswegen ist das nochmal eine Sache, die für unser Metier auch nochmal interessant ist.
Stimmt.
Ja, ansonsten kann ich dem aber auf jeden Fall zustimmen, dass das halt eben alle möglichen Organe betrifft. Und das wird in vielen, sage ich mal, Artikeln, die sich mit dem Thema Osteopathie und Covid-19 beschäftigen, auch immer ziemlich hervorgehoben.
Punkt. So, ja. Und jetzt gehen wir mal davon aus, das ist jetzt so unser Max Mustermann sozusagen, unser klassischer Covid-Patient. Was können wir jetzt machen? Wir haben ja unsere Prinzipien, nach denen wir so ein bisschen vorgehen und wenn nicht die bekannteste Prinzip, habe ich ja vorhin schon genannt, Struktur und Funktion bedingen sich, sagen wir Osteopathen. Das habe ich ja gerade mit dem Großzeh schon versucht zu erklären. Der Großzeh hat eigentlich Möglichkeiten zu greifen, sich zu bewegen, zu krallen, zu klettern und so weiter und so fort. Wir lassen das in unseren Schuhen aber so ein bisschen verkümmern und der Körper registriert das irgendwann, okay, endgradige Bewegung brauchen wir nicht mehr so viel, dann versuchen wir uns doch mal möglichst Kosten-Nutzen effektiv zu adaptieren und verfestigt die Struktur eher, dann braucht er nicht mehr so viel Energie da reinbringen und irgendwann können wir den Zeh dann kaum noch bewegen. Das wäre ein Beispiel dafür, wie ein Funktionsverlust eine Strukturveränderung bedeutet. Jetzt übertragen auf unseren Corona-Patienten bietet sich für mich so der Atemwegsapparat an. Also wenn du, es ist ja eine Erkältungskrankheit, sagen wir mal, sprich die Organstrukturen sind belastet. Demnach würde es osteopathisch durchaus Sinn machen, alle Strukturen zu behandeln und zu mobilisieren, die gerade funktionell beeinträchtigt sind. Und was wären das für dich für Strukturen, Klaas?
Auf jeden Fall wären es die Rippen, gerade auch die oberen Rippen, Rippengelenke. Das ist ja auch so das, wenn man die alten historischen Dokumente liest, es geht ja die Legende rum, dass die Osteopathen einen sehr großen Nutzen hatten bei der spanischen Grippe damals in den USA. Dass die richtigen Ärzte damals alle im Feld waren, Erster Weltkrieg, und dann ging die Grippe um und die Osteopathen haben mit ihren Hands-on-Techniken angeblich damals sehr viel bewirkt während der spanischen Grippe. Ob das so stimmt oder nicht, weiß man nicht, weil es ja schon über 100 Jahre her ist, bekanntermaßen. Aber wenn man die Sachen so liest, was die gemacht haben, es ging fast immer um die oberen Rippen. Ne? Du hast ja auch schon mal über die erste Rippe gesprochen, die so wichtig ist. Und da wurde immer mobilisiert. Und die waren ja auch noch so tendenziell mehr knöchern und gelenkmäßig unterwegs. Also nicht so viel visceral gearbeitet wie heutzutage. Ging es fast immer darum, die durchzutrusten. Deswegen aufgrund der Mobilität, also Struktur und Funktion, wenn die Rippen sich und die Brustwirbel sich nicht bewegen, können wir nicht so gut atmen. Das hast du auch oder kennen ganz viele Patienten auch. Ne? Irgendwas klemmt da hinten und ich habe immer Schmerzen beim Atmen. Ist Gott sei Dank kein Herzinfarkt oder keine Lungenembolie, sondern zack, BWS-Blockade. Freimachen und die Symptome verschwinden in der Regel ziemlich gut. Und das ist das eine, Struktur und Funktion. Und dann aber auch so der Einfluss auf das vegetative Nervensystem. Ne? Also wir haben ja verschiedene Anatomien. Also dieser sogenannte sympathische Grenzstrang läuft ja auch in der Regel entlang dieser Rippenwirbelgelenke. Und dort können wir auch einen Einfluss drauf haben, wenn wir da Bewegung reinbringen, dass wir halt eine verbesserte Diffusion, verbesserte Durchblutung in dem Lungengewebe haben können. Oder auch in verschiedenen inneren Organen. Ja, das fällt mir als allererstes ein. Ja.
Ja, lassen wir das mal erstmal so stehen. Wir müssen es jetzt nicht bis ins letzte Detail durchsprechen, aber das unterschreibe ich zu 100%. Weiteres osteopathisches Prinzip ist die Annahme, dass der Körper grundsätzlich über viele Selbstheilungskräfte verfügt. So, das machen wir uns bei Corona zunutze von meiner Seite aus. Es ist ja eine Infektionskrankheit, sprich das Immunsystem ist der Gegenspieler, der sich darum kümmert und versucht, das zu platt zu machen, einfach gesagt. Ich würde osteopathisch versuchen, alle Organe, die an der Abwehr beteiligt sind, sprich Lymphknotenpunkte, die Leber, den Darm, den Blinddarm, die Milz, zu mobilisieren, zu aktivieren, um einfach eine bestmögliche Abwehrreaktion zu erzeugen.
Ja, was sagst sehr du? Gut. Ja, sage ich auch auf jeden Fall. Lymphe und vor allen Dingen als Technik die Lymphpumpe, also dieses rhythmische Mobilisieren, gerade auch so in dem Bereich des Thorax, also des Brustkorbs oder des Bauches, wo wir auch Hohlorgane haben, dass man da halt rhythmisch mobilisiert und den Lymphfluss in Gang bringt. Und das ist eigentlich auch so die Technik, die in gewissen Studien hervorgehoben wird. Ich hatte jetzt nochmal so gesehen, dass es aus Frankreich eine Veröffentlichung gab, also wie man evidenzbasiert an die Corona-Infektion rangehen würde. Und da wird das auch sehr in den Vordergrund gehoben, diese Lymphpumpen, diese Techniken. Weil es da auch halt Untersuchungen zu gibt, dass halt eben das Immunsystem geboostert wird und halt eben auch so diese Selbstheilung, diese Autoregeneration stark gefördert wird dadurch. Das ist nämlich nicht nur mehr im reinen Reich der Spekulation, sondern da gibt es halt auf jeden Fall grundlegende Untersuchungen dazu.
Ja, das passt ja auch sehr, sehr gut zu dem nächsten osteopathischen Prinzip, das Gesetz der Arterie. Sprich, alles muss fließen, alles, was irgendwo hin muss, muss frei dahin gehen, alles, was irgendwo weg muss, muss auch frei weg können, damit das Ganze funktioniert. Und da ist die Lymphe natürlich ein Paradebeispiel.
Ja.
Dazu kommt noch Gefäßsystem und kardiales System, was wir gerade als von Covid betroffen beschrieben haben. Sprich, ich würde auch versuchen, alle möglichen Engstellen, wo Blutgefäße oder Lymphgefäße durchziehen, möglichst frei zu machen auf faszialer, parietaler, viszeraler Art und Weise und würde versuchen, alle Pump- und Drainage-Mechanismen zu optimieren. Sprich, da nochmal, hatte ich neulich, glaube ich, auch bei der ersten Rippe gesagt, ein besonderer spannender Punkt ist da für mich die erste Rippe, weil unter der ersten Rippe ja die die Venenwinkel sind, sprich, da wird die gesamte Lymphe des Körpers ja in den Blutkreislauf überführt sozusagen und durch eine freie und mobile erste Rippe kann bei der Atmung viel Bewegung stattfinden und diese Bewegung sorgt dafür, dass die Lymphflüssigkeit in diesem Gefäßsystem einfach besser gepumpt wird. Sprich, du optimierst eigentlich mit jedem Atemzug deine Drainagefähigkeit. Von daher würde ich sagen, es nimmt das eine besondere Stellung ein.
Ja, absolut.
So, dann haben wir noch zwei Prinzipien. Der ganze Körper ist eine Einheit. Ich glaube, dass auf Corona übertragen, ja, lässt sich dann damit gut anwenden, dass wir jetzt schon eine große Diversität von betroffenen Segmenten haben und das eine zum anderen kommt sozusagen. Also sprich, wenn wir über Lunge, Gefäßsystem, Herz, Nerven, die Abflusssysteme und so weiter und so fort sprechen. Es muss am Ende des Tages alles irgendwie funktionieren. Deswegen gehen wir ja auch von Kopf bis Fuß immer durch den ganzen Körper, damit das bestmögliche Setting geschaffen wird, um Heilung vonstatten zu bringen.
Genau. Und das Nervensystem spielt ja auch eine große Rolle beim Thema Covid-19 oder auch beim Long-Covid. Und das wäre auch nochmal so eine Möglichkeit, kraniosakral daran zu gehen, also über den Schädel. Auch wiederum hier das vegetative Nervensystem in Gang zu bringen, insbesondere den Parasympathikus über den Vagusnerv, der ja alle unsere Organe versorgt. Da gibt es auf jeden Fall schöne Möglichkeiten, auch nochmal das Thema anzupacken.
Ja. Ja. So, und letztes Prinzip, dann haben wir das auch, wir arbeiten patientenzentriert, das heißt, der Patient steht im Vordergrund und nicht die Krankheit, so ein salutogenetischer Ansatz. Ich würde sagen, die Menschen, die Corona erkrankt sind oder jetzt auch vielleicht Impfreaktionen haben, wabern so ein bisschen im Orbit und haben zum Teil Angst, was passiert jetzt mit mir, das ist alles ganz neu, das ist noch nicht erforscht, jetzt habe ich mich impfen lassen, jetzt habe ich eine Reaktion und so weiter und so fort. Das heißt, es spielen da meiner Erfahrung nach auch viele Ängste eine Rolle. Und ja, wenn ich mich jetzt komplett nur auf OWOW, Corona und das Virus konzentriere, würde das der Person, die da zu mir kommt, nicht gerecht werden. Sprich, man hat auch meiner Meinung nach immer wieder eine Aufklärungspflicht in unserer Position zu erläutern. Was passiert jetzt hier? Was mache ich jetzt gerade hier? Ich bearbeite jetzt die Leber, weil das ist gut für die Drainage, weil das ist gut für die Immunabwehr, weil das ist gut für den Kreislauf und so weiter und so fort. Und darüber hole ich mir den Patienten sozusagen mit an Bord. Und wenn der Patient oder die Patientin mir sagt, okay, ich habe jetzt Gesichtsschmerzen und ich habe Verdauungsprobleme, dann sind das ja ihre ganz persönlichen eigenen Erscheinungen und darauf individuell zu reagieren und das dann immer wieder zu erklären mit, ja, okay, das und das passiert jetzt wahrscheinlich gerade, wir versuchen jetzt so und so mal zu agieren, damit es genau für dich passend funktioniert. Das finde ich da die richtige Herangehensweise, anstatt jetzt das große Corona-Setting aufzumachen. Was würdest du sagen?
Ja, kann ich absolut zustimmen. Das ist ja eine der Sachen, warum sehr viele Leute zufrieden sind mit der Osteopathie, weil aufgeklärt wird und weil halt auch eine Erklärung gegeben wird, warum die Probleme da sind. Ob die Erklärung stimmt oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber es wird sich auf jeden Fall individuell Zeit genommen und aufgeklärt und dafür gesorgt, dass derjenige versteht, was man da macht. Und das ist eine Sache, die ich, obwohl ich nicht unbedingt immer so viel reden muss während der Behandlung, auch sehr
ja, interessant. Ja, stimmt, wir haben da andere Herangehensweisen. Ich bin tatsächlich so ein Lara-Fürst. Und du sitzt auf deinem fliegenden Teppich und legst einfach die Hand auf und
ja, das stimmt so auch nicht, aber ich kann es auch gut aushalten, wenn während der Behandlung nicht viel gesprochen wird. Aber ich nehme das wirklich sehr ernst, zu sagen, was da los ist. Und ich hatte auch jetzt nochmal diese Woche eine Patientin, die gefragt hat, was machen Sie da? Wozu machen Sie das? Und so, und das wirkt vielleicht erstmal kurz störend, aber ich finde das immer sehr wichtig, sich selbst zu reflektieren und so ein Feedback zu bekommen und auch den Leuten zu sagen, okay, die weiß jetzt nicht, was ich da mache, warum habe ich meine Hand auf ihrem nackten Bauch gerade liegen und so, ne? Finde ich sehr gut. Und deswegen, das challenged einen ja auch immer so, zu erklären, was mache ich da, warum mache ich das und so, das nochmal selber zu reflektieren und das macht einem auch besser.
Genau, ich finde, es hilft sowohl mir als auch der Patientin, das nochmal zu reflektieren, was mache ich denn jetzt und warum mache ich das überhaupt? Und ich habe auch Patientenbeispiele, die mir sagten, boah, mach mal im Bauch, aber ich will nicht wissen, was du da machst. Also ich finde das alles super awkward und eklig und was, da sitzt die Leber, krass, krass, krass. Und das ist dann auch was auf diese osteopathischen Prinzipien anzuwenden ist. Wenn die das nicht wissen will, dann mach einfach und halt die Schnauze, dann ist auch okay. Dann wirst du ihr auch gerecht. So, ne? Da gibt es immer ganz individuelle, unterschiedliche Menschen.
Ja, total. Ich erlebe das zum Beispiel sehr oft bei dem Thema Nadeln. Ich benutze ja öfter Akupunkturnadeln zum Dry Needling für Triggerpunkte. Und ist ja auch, nicht jeder mag das gerne, mit Nadeln gefixt zu werden. Ne? Und da höre ich das auch ganz oft. Ja, machen Sie, das hat letztes Mal super funktioniert, aber erzählen Sie mir nicht, was Sie machen, wie lang die Nadel ist, wie dünn die Nadel ist und wie tief die drin steckt. Okay, machen Sie einfach.
Die ganze Nadel? Ja. Okay. Ja, okay. So, okay. Und haken wir ab, genau. Also in dieser Pilotstudie hat sie eigentlich genauso gearbeitet, hat sie dann eine Methodik beschrieben wie wir. Und bei den Ergebnissen ist dann rausgekommen, dass alles besser geworden ist. Also
natürlich.
Ja, wir sind die Antwort auf Corona. Ist auch gut, sich mit diesem Thema mal auseinanderzusetzen. Und liebe Zuhörerschaft, wenn ihr noch Erfahrungen gemacht habt oder andere super Techniken rausgefunden habt, lasst es uns gerne zukommen auf unserem Instagram-Kanal Knochenjob Podcast. Und dann sprechen wir da gerne nochmal drüber. Aber ich glaube, soweit ist es erstmal abgeschlossen und würde vorschlagen, dass wir jetzt eine kurze Pause machen
können. Und ich würde auch sagen, dass wir die Studien auf Instagram posten, dass nachvollziehbar ist, was wir hier zitiert haben und die Leute auch gucken können und selber in die Tiefe recherchieren
können. Wenn ich es digital finde, mache ich es. Erwett. Versprochen.
Ich bin derjenige, der die Studien parat hat.
Alles klar. Läuft.
Gut. Päuschen. Ja, Dennis, anstelle eines Entweder-Oder habe ich eine neue Kategorie für uns erdacht, beziehungsweise ich möchte dir einen coolen Vorschlag machen. Und zwar musst du dir vorstellen, RTL oder Sat.1 oder RTL 2 kommt auf uns beide zu und sagt, Leute...
Will ich nichts mit zu tun haben mit diesen Sendern, okay, aber egal. Ja.
Wart auf die Bezahlung. Die wird,
Okay.
Ja, es kommt eine Produktionsfirma auf uns zu und sagt, Leute, Osteopathie ist in aller Munde. Wir haben ein Sendungskonzept und zwar sowas wie Germany's Next Top Bosteopath oder The Ultimate Bone Cracker. Und ja. Klaas und Dennis, ihr zwei als die Speerspitze der Osteopathie in Deutschland, ihr werdet als zwei sich gegenüberliegende Teams engagiert. Du hast Team A, ich habe Team B oder wie auch immer. Wir kriegen ein paar junge oder auch etwas ältere Osteopathen zur Seite gestellt, die wir trainieren müssen. Und wir können jetzt mal so ein bisschen brainstormen, in welchem Setting das sein könnte. Also, sag ich mal, eine Gruppe 5, 6 Osteopathinnen und Osteopathen oder auch vielleicht noch Studentinnen und so. Wo könnten wir die unterbringen? Müssten die in so einem Haus untergebracht werden? Was für Challenges müssen die machen, damit es halt sich richtig cool vermarktet? und halt auch ein Lerneffekt da ist, dass die richtig gut sind. Und wir können uns auch so ein Team aussuchen, also so ein Co-Dozenten- oder Co-Trainer-Team, die wir denen zur Seite stellen oder auch uns zur Seite stellen, damit die da richtig gefordert werden und auch richtig was lernen. Ich hab dich ja so ein bisschen ins kalte, oder schmeiß dich jetzt ein bisschen ins kalte Wasser damit.
Alles gut, okay. Vielleicht, ich denke schon.
Vielleicht fange ich mal an, so in welche Richtung das so gehen könnte, wenn ich meine drei Dozenten mal vorstellen würde. Das können übrigens auch, das müssen jetzt nicht, sage ich mal, Osteopathen sein, es können auch aus anderen Fächern sein, es können auch fiktive Gestalten sein, es können auch bereits Verstorbene sein. Also du kannst von mir aus in deiner Ringecke Andrew Taylor Still wiedererwecken oder was weiß ich, wen nehmen. Ja? Hauptsache, es gibt einen Lerneffekt und vielleicht aber auch eine gewisse Kontroverse oder so, damit sich das halt auch verkauft.
Okay.
Deswegen, bei mir, mein erster Co-Dozent wäre der Ostfriese Tamme Hanken, der ja schon vor ein paar Jahren über die Regenbogenbrücke nach Valhalla gegangen ist. Den müssten wir auf jeden Fall auch wieder aus dem Totenreich zurückerwecken. Der würde sich sehr gut eignen, weil er halt ein Pferdeeinrenker war, über 2 Meter groß war, über 3 Zentner gewogen hat und halt richtig anpackend war. Und der hat auf jeden Fall auch schon sehr viel Fernseherfahrung gehabt, ist ja ganz oft im NDR gewesen, bei Vox und so auch. Das wäre auf jeden Fall eine Type. Den würde ich mir in meine Ecke holen.
Okay, nicht schlecht. Ja. Warte, jetzt konter ich mit einem. Ich habe nämlich schon einen auf dem Zettel. Ich würde, also Tamanken natürlich ist schon ein Pfund im wahrsten Sinne des Wortes, passt schon ganz gut in die Setting. Ich weiß nicht, ob du Tatortgucker bist. Einige wissen ja, dass ich aus Münster komme und der Tatort Münster, ich finde ihn mittlerweile nicht mehr so gut, aber erfreut sich ja allgemeiner Beliebtheit. Ich würde mir Professor Dr. Börne, den Gerichtsmediziner vom Tatort Münster, in mein Team holen. Gespielt von Jan-Josef Liefers, den ich jetzt mit dem Tun, was er so privat macht, nicht unbedingt übereingehe, aber in seiner Rolle als Professor Dr. Börne passt er sehr gut in mein Team, weil er so eine gewisse Arroganz ausstrahlt, aber sich das auch leisten kann, weil er schon ein wahnsinniger Anatomie-Crack in seinem Fach ist und der würde mein Team, glaube ich, anatomisch so auf Vordermann bringen, dass wir schon ziemlich viele Argumente auf unserer Seite haben. Und der Tatort kommt zumindest aus meiner Heimatstadt Münster, also Börne wäre in meinem Team.
Ja, sehr gut. Perfekt für die Anatomie. Gut gelöst, Dennis. Meine zweite Co-Dozentin wäre eine Frau und auch ein gutes Kontrastprogramm zu Tamme Hanken. Das wäre die amtierende Fliegengewichts-Championess der UFC, Rose Namajunas.
Okay.
Deswegen, aus mehreren Gründen. Erstens, weil sie eine sehr liebliche Person sein soll, also eine sehr nette, hat viele starke Männer zum Heulen gebracht durch ihre Ring-Interviews und so weiter. Sehr liebliche Person, aber auch eine verdammte Killerin im Octagon, in der UFC. Da könnten die Studentinnen und Studenten mentale Stärke lernen. Und ich finde es auch immer wieder wichtig, dass es auch weibliche Role Models gibt, weibliche Idole. Sowohl für die Frauen, aber auch für die Männer, dass man auch sieht, okay, man kann das auch so rangehen. Und das auf jeden Fall. Und sie ist auch eine Expertin im Jiu-Jitsu. Das heißt also, die Gelenke zu, sag ich mal, zu überstrecken. Es gibt diese ganzen Gelenkhebel. Ja, ich bin absolut der Meinung, dass man ein guter, wenn man ein guter Grappler ist, also auf diesem Ring Jiu-Jitsu, dass man auch das auf seine tägliche Osteopathie-Praxis übertragen kann. Beziehungsweise andersrum, wenn man in dem Bereich hands-on gut ist, dass man dann auch ein guter, oder sein Grappling, seine Kampfsport-Skills auch da verbessern kann. Deswegen, da würde ich sie mir ins Boot holen, also für die Weiblichkeit, für die Grappling-Skills, für die Anpackergeschichte und für diese mentale Stärke.
Nicht schlecht.
Die ist nicht so berühmt, aber zumindest nicht hier in Deutschland, so wahrscheinlich überhaupt nicht berühmt, aber das wäre auf jeden Fall die richtige Frau für meine Ecke.
Okay, für diese mentale Ebene werde ich mich an Jürgen Klopp bedienen. Jürgen Klopp, ist quasi einer der beliebtesten Deutschen, würde ich jetzt mal, ohne es zu wissen, sagen.
Zumindest in England beliebt, jeder. Oder?
Ja, total. Aber wenn du Fußballfans fragst, jeder möchte, dass Jürgen Klopp mal irgendwann der Nationaltrainer der deutschen Mannschaft wird und so weiter und so fort. Ich bin ja durchaus Fußballfan und verfolge das. Er gilt als extrem ehrgeizig und als wahnsinniger Motivator. Der hat damals Borussia Dortmund so aus den dunkelsten Fußballzeiten rausgeführt und allein mit seinen Teamansprachen und mit seinem druckvollen Spiel, was er spielen lässt, ein Team, was relative Newcomer und No-Names inne hatte, hat er zur deutschen Meisterschaft geführt und jetzt auch in Liverpool sehr erfolgreich Fußball spielen lässt und so weiter. Und ich, zum einen weiß ich, dass wenn das bei RTL und Co. ausgestrahlt werden würde, dann hätte ich die Sympathien auf meiner Seite, weil alle lieben Jürgen Klopp. Und zum anderen, glaube ich, würde ich für mentale Stärke, Strategie und Kampfgeist ihn sehr gut in mein Team holen. Das ist meine Nummer 2.
Okay, sehr gute Wahl wiederum, Dennis, muss ich echt sagen. Bei mir für so die Theorie, da habe ich lange überlegt, wenn ich ja noch so mit rein holen würde. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, mit Zähneknirschen würde ich mir entweder Karl Lauterbach oder Christian Drosten in mein Team holen. Ich bin, muss ich sagen, nicht unbedingt Fan von den beiden, insbesondere Lauterbach nicht so unbedingt. Aber das sind beide fernseherprobte Jockel, die kann man da hinstellen. Haben ihr Gesicht in jede Kamera gehalten, die es gab. Und sind natürlich auch, muss man auch sagen, die haben auch eine gewisse Fachkenntnis und so. Ne? Sind ja beides Ärzte und so, die können dann nochmal irgendwelche Wissenssachen rausholen und können auch für eine Kontroverse sorgen, sind nicht bei allen beliebt, aber bei einigen auf jeden Fall, die anderen mögen sie nicht und deswegen schalten sie ein.
Alles klar.
Wen hast du noch?
Nummer 3 ist bei mir auch eine Frau und ich würde mir Angela Merkel in mein Team noch holen.
Angela Merkel.
Die würde erstmal meinen Aufsichtsrat besetzen. Bundeskanzler im Aufsichtsrat ist ja so eine Sache für sich, aber die hat auf jeden Fall, glaube ich, so viel Plan von so vielen Zusammenhängen in der ganzen Welt, weiß, wie der Hase läuft. Hat immer Potenzial und Konnecke, Dinge voranzuschieben, die mit Sicherheit mein Team vorwärts bringen würden. Kennt sich bestimmt mit politischen Manövern aus, wie man den Gegner schwächt und sein Team ein bisschen nach vorne bringt. Und nebenbei ist sie natürlich auch noch Physikerin und würde somit meinen Biomechanikunterricht nach vorne bringen. Da würde ich sie auch noch einsetzen. Und damit hätte ich ein bombastisches Team aufgestellt, mein Lieber.
Okay, ja, das muss man zugeben. Und vielleicht könntest du dich auch dann so bei ihr einschleimen, dass sie doch noch die Osteopathie durchsetzt, dass es dann halt am Ende am Staffelfinale gesagt wird, okay, jetzt wird der Bundestag hat seine Meinung geändert über die Definition der Osteopathie. Ab jetzt sind wir alle die Stars, sind wir quasi Ärzte. Ja. Okay, ja, finde ich gut. Und wie könnte das Setting ablaufen? Müsste man die 6 Wochen in einem Haus einsperren auf Mallorca oder auf den Malediven oder irgendwo anders? Hast du da eine Idee?
Ja. Also von Dschungelcamp bis Finca auf Mallorca gibt es ja diverse Settings und diese Settings verraten ja meistens immer schon, was das Niveau der Sendung ist.
Deswegen vielleicht, ich habe gerade ist mir eingefallen, vielleicht in Hamburg, in dieser Freimaurerloge, wo wir unsere Abschlussfeier hatten, Darm-Darm-Tor. Das ist so ein altehrwürdiges Gebäude, was so ein bisschen, hier diese Intelligenz ausstrahlt und so diese Erhabenheit. Das ist mir gerade eingefallen. Vielleicht wäre das was.
Ja. Ich würde eher so in Richtung Island, schneebedeckte Okay, ja, auf so Hügel, okay. Warme Quellen, dampfend, und wir sitzen da alle im Kreis in der Mitte und beraten uns und wechseln zwischen in Schnee legen und dann in die heiße Quelle packen. Ich glaube, das bringt uns sowohl körperlich als auch mental richtig fokussiert.
Ja, sehr gute Idee. Hätte ich auch richtig würde ich sofort mitfahren.
Warst du schon mal
Fall? Da, ja, auf jeden Fall. Eine Reise wert. Ja, absolut geprägt von Vulkanismus, wirklich Feuer und Eis, diese Insel. Ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ja.
So, und dann müssten die Teilnehmer natürlich anatomische Ketten lösen und wir und die Zuschauer würden bewerten, wie plausibel diese Kette ist. Das wäre auf jeden Fall eine Challenge.
Genau. Ich habe eine super Idee für eine Challenge. Also ich bin auch der Meinung, wir müssen das Thema heute nicht abschließen. wir können dann nochmal weiter spinnen oder auch noch auf Vorschläge eingehen von unseren Zuhörern. Eine Challenge, die ich mir gedacht habe, ist, es ist ja so ein bisschen offenes Geheimnis, dass sich sehr viele angehende Osteopathen damit schwer tun, diese ganzen Manipulationen zu machen, ne? Diese Thrust-Geschichten, gerade an der Halswirbelsäule, dieses Einrenken zu machen, weil es eine Entschlossenheit braucht, man muss sich trauen und man weiß, es gibt sehr geringe, aber es gibt Risiken dabei. Und das zweite offene Geheimnis ist, dass es so ein kleiner Party-Gag von Studentinnen und von Studenten ist. Wenn man ein bisschen einen Intus hat, dann traut man sich da mehr ranzugehen und dann macht man in Prosecco-Laune.
Genau, weil die Risiken dann viel geringer sind. Ja.
In der Prosecco-Laune wird an den CTÜ gegangen, an die untere Halswirbelsäule, und dann wird bam geknackt und dann sind alle happy. Und ich kann mich auf jeden Fall auch noch an WG-Partys erinnern, wo dann gesagt wurde, ey Klaas, mach mal, du kannst doch das und so. Und das, an eine Geschichte erinnere ich mich noch, dass ich einen Kumpel von mir auf dem Bügelbrett mit einer Doktor in die Brustwirbelsäule eingeringt hat. Und die ganzen
anderen. Ich glaube, das kennt jeder aus dem Part. Ich habe neulich auch noch in der Fußballkabine einen eingerenkt und um mich rum stand alle.
Und dann, alle aufgestanden und applaudiert und so. Ne? Genau. Deswegen könnte die Challenge so aussehen. Wir brauchen auf jeden Fall sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Die werden alle in 10er-Gruppen in eine Reihe gesetzt. Und der erste Proband, die erste Studentin geht hin und geht nüchtern ran und soll bei jedem, sag ich mal, 10-0, C1, also den Atlas manipulieren. Ne? Nüchtern geht ran, 10 in einer Reihe, hat sie erstmal probiert. Dann gibt's für die Frauen ein Prosecco. Für die Männer gibt's ein Altonaer Gedeck, ne? Kennst du ja wahrscheinlich. Bier mit einem
Vorsichtig Glas. mit diesen Gender Sachen. Sagen wir mal jedes Geschlecht darf sich sein Getränk aussuchen.
Oder es muss aber ungefähr selben Alkoholgehalt haben. Und dann nach dem ersten kurz warten, kurz sacken lassen, und dann geht's an die nächste 10er-Reihe mit einem Intus, und da müssen alle dann auch 10 durchgeknackt werden, und es geht so weiter. Genau, bis man da durch hat. Erstens Praxiserfahrung, das heißt, man muss es auch oft machen und dann hat man halt die Chance. Zweitens, die Entschlossenheit steigt und man traut sich mehr zu mit etwas Intus. Und dann ist auch die Frage, okay, wie lange kann man das noch durchziehen? Wie lange geht das noch gut? Ja? Und außerdem könnte das auch noch für eine Kontroverse sorgen, wenn die dann halt nachher nach 10-12 Prosecco oder wie auch immer zurück ins Haus müssen und die Emotionen dann hochkochen. Das könnte auch wieder für eine Fernsehkontroverse sorgen.
Ich sehe schon, du bist in diesem Setting zu Hause, lieber Klaas.
Ja, ich warte auf RTL oder wie auch immer. Ich gehe auch zu Vox, wenn es sein muss.
Ja, okay. Ja, alles klar. Ich glaube, da können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne nochmal ein paar Challenges schicken. Wir geben das dann gerne zum Besten.
Ja, genau. Schließen wir für heute ab, oder?
Ja, alles klar.
Gut. Dann sind wir bei unserer Playlist angelangt, ne? Und zwar starte ich gleich mal persönlich damit rein. Ich wünsche mir von R.A. The Rugged Man den Song Legends Never Die. Da geht es um seinen verstorbenen Vater, und der ein kontroverses Leben hatte, war Vietnamkriegsveteran, war obdachlos, Kinder von ihm sind gestorben, Enkelkinder sind gestorben und kein einfaches Leben gehabt. Und jedenfalls rappt R.A. in dem Song über den Tod seines Vaters. Den packe ich auf die Playlist, weil von einem guten Freund von mir gerade der Vater gestorben war, auch an Krebs, und ich ihm das widme. Gen Z, der Song ist für dich. Und auch für alle anderen. Ich habe leider mehrere im Bekanntenkreis, die in den letzten Jahren ihre Väter verloren haben, und alle, die ihre Väter noch haben, freut euch.
Ja.
Genau, das ist ein bisschen runtergezogen. Willst du den nächsten machen?
Komplettes Kontrastprogramm. Wir hatten heute das Thema Corona und es gibt einen Song, der heißt Corona, der, glaube ich, nicht auf das Krankheitsbild sich münzt, von der Band Minuteman. Und wahrscheinlich wird es dir jetzt aktuell nicht sagen, aber wenn du es hörst, wirst du sofort in den ersten 3 Sekunden gewahr werden, um was es sich handelt. Und zwar ist es der Titelsong von Jackass, der heißt Corona. Und schon vor Jahrzehnten kam dieses Lied raus und das passt in diesem Setting ganz gut rein. Deswegen nehme ich das und ich nehme auch gleich einen zweiten Song mit drauf. Und zwar, ich weiß, dass ich die Beastie Boys schon auf die Liste gepackt habe, aber für alle Hamster da draußen, die ihr Leben geben mussten für seriöse oder unseriöse Therapiemethoden, packe ich von den Beastie Boys Intergalactic drauf, weil die Maxi-CD damals, da war ein riesengroßer Hamster drauf abgebildet, wie er die Beastie Boys verfolgt und in diesem Sinne Intergalactic da drauf. Wie geht's bei dir weiter?
Bei mir ist es so, dass ich einen irischen Song draufpacke, weil wir den St. Patrick's Day hinter uns haben. Ich wünsche mir den Klassiker Dirty Old Town von The Pogues. Übrigens richtig hübscher irischer Mann, der Sänger, ich weiß gar nicht, Shane oder so heißt der, kann man sich mal angucken.
Klar, ist das Shane.
Ja, natürlich. Deswegen, es gibt ja auch mal die Diskussion gerade im Norden Deutschlands, dass wir zu wenig Feiertage haben. Deswegen wäre ein Vorschlag von mir, St. Patrick's Day zu nehmen. Der zweite Vorschlag von mir wäre, Bayram zu nehmen, das Zuckerfest, Fastenbrechen, weil vor uns steht der Ramadan. Ja. Ich bin selber nicht religiös, aber ich bin Freund von so Ritualen und ich bin auch ein großer Freund vom Fasten. Überlege auch, ob ich nicht so eine Art Fasten-Challenge mache dieses Jahr. Deswegen wünsche ich mir den Song Hamdullah Sava von Lafouine, französischer Rap-Klassiker.
Alles klar, Mann. Yeah. Einen letzten Track packe ich noch drauf und zwar von der Band Nirvana, Drain You, was natürlich sehr gut zu unserer Drainagetechnik heute in Bezug auf Corona und Lymphe und Gefäße angeht. Drain You von Nirvana. Kurt Cobain wird wahrscheinlich schon früh über diese osteopathischen Techniken nachgedacht haben und ja, auf dem Nevermind-Album das schon uns in die Wege gelegt haben. Das sind unsere Tracks für unsere Playlist. Nochmal ganz kurz gesagt, ich werde hin und wieder mal gefragt, wie diese Playlist eigentlich heißt. Sie heißt Musikantenknochen und nicht Musikknochen. Das hat schon für Verwirrung gesorgt. Und diese Playlist ist aktuell leider nur auf Spotify zu hören. Aber ja, ihr wisst, welche Tracks wir draufpacken. Zur Not packt ihr auf eurem Streaming-Anbieter eure Lieblingstracks dann auch zusammen. Und dann habt ihr auch eine Musikantenknochen-Playlist. Und ich muss sagen, Klaas, die letzten beiden Rap-Songs, die du draufgepackt hast, habe ich die ganze Woche gehört. Ich habe es hart gefeiert.
Ja, gut.
Scarface, ne? Und Ghostface. Also richtig, ja. Macht richtig Laune irgendwie. Richtig gute Beats. Gut, ne?
Ja, und ja. Ich muss aber auch sagen, Dennis, deine Songs fand ich auch gut. Ich habe gerade den hier von wie heißt der, diese Reggae-Version von Insane in the Brain. Die kannte ich auch schon und ich habe die auch echt viel gehört. Und
Prince Fetty.
Ich habe auch Public Enemy, habe ich auch richtig viel gehört. Muss ich auch sagen. Ja. Und ich bin auch schon in der Praxis angesprochen worden, guten Musikgeschmack haben Sie. Und schon mehrfach, der so, hä? Okay. Ach ja,
okay. Geht bei mir auch jetzt so langsam los, dass die Leute irgendwelche krassen Internas irgendwie wissen und mich auf irgendwas anhauen und ich erstmal denken muss, woher weißt du das denn jetzt?
Ja, genau. Ja. Und ach, scheiße, wir machen unser Leben öffentlich. Ab. Ja,
das ist ja krass. Das, genau. Stairway to Heaven ist das hier, der Podcast.
Ja.
Okay, wir sind schon wieder zeitlich mega vorangeschritten. Ja. Es gibt noch eine Kette, glaube ich, zum Abschluss.
Ich hatte für dich was vorbereitet.
Okay.
Und zwar möchte ich hervorheben, dass wir in der Osteopathie ja auch durchaus mal genderspezifisch arbeiten und denken, beziehungsweise es auch die Gendermedizin gibt, eben weil der weibliche Körper doch nicht ganz so perfekt dem männlichen ähnelt, auch wenn das manche Leute gerne anders behaupten. Deswegen möchte ich, dass du eine Kette denkst, und zwar vom weiblichen Becken. Wie sich das, was in dem weiblichen Becken ist, muss jetzt nicht von den Knochen ausgehen, sondern kannst auch von den Organen oder wie auch immer ausgehen, das kannst du dir überlegen, wie du da eine Verbindung ziehst zum Handgelenk.
Alter. Okay.
Die haben ja vieles parietal gelöst die letzte Zeit. Vielleicht fällt dir noch was ein, was wir noch nicht gemacht haben, aber es ist so schwer genug, von daher.
Mir fällt was ein, und zwar ist es jetzt quasi keine anatomische Kette. Hier fängt eine Struktur an, hier hört sie auf, aber es ist auch eine Kette, und zwar versuche ich es mal mit einer Hormonkette. Und zwar produzieren die weiblichen Geschlechtsorgane Östrogene, und Östrogene verteilen sich dann im ganzen Körper und haben auch auf den Bewegungsapparat einen unterschiedlichen Einfluss. Und ich erinnere mich an eine Studie, dass es im Retinaculum flexorum, sprich in dem Bandapparat, der am Handgelenk die Sehnen so ein bisschen führt, dass es da
Bitte? Quasi das, was den Karpaltunnel bildet.
Karpaltunnel, genau. Ja. Auf Deutsch der Karpaltunnel. So, und dieser Bandapparat hat Rezeptoren, wo Östrogene andocken, und wenn die da andocken, bleibt dieses Bandsystem geschmeidig. Und wenn Östrogene fehlen, sprich im Klimakterium oder beim Zurückgehen der weiblichen Fertilität, wird dieses Band dann manchmal etwas fester und steifer, und dann kann es zu Karpaltunnelsyndrom kommen, weil der Medianusnerv, der da durchzieht, dann mechanisch einfach ein bisschen mehr gerieben wird. Und das ist auch eine Erklärung oder eine Theorie, warum Karpaltunnelsyndrome vermehrt Frauen betreffen und vermehrt Frauen in den Wechseljahren betreffen, weil das Ausbleiben der Östrogene dafür sorgt, dass dieser Bandapparat steifer wird. Und somit habe ich meine Kette von der Gynäkologie der Beckenorgane zum Handgelenk gepackt. Bam.
Bam, sehr gut. Das ist auch ein reales Ding. Es gibt auch Studien dazu aus Dänemark, zum Beispiel Mette Hansen. Die hat mir bei meiner Masterarbeit übrigens auch so ein bisschen geholfen, dass halt eben auch die Verletzungsgefahr von Bänderrissen bei weiblichen Sportlerinnen erhöht in bestimmten Phasen des Zyklus ist. Ja, dass so diese weiblichen Hormone, nicht nur die Östrogene, aber auch so andere Geschichten, da echten Einfluss drauf haben. Deswegen brauchen wir da gute Untersuchungen, und wir müssen uns dieser Unterschiede bewusst sein.
Ja. Habe ich jetzt mit einer Sportlerin aus meiner Mannschaft noch drüber gesprochen, deren Schwester genau da gerade drüber forscht, wie man die verschiedenen Einflüsse des Zyklus auf den Trainingseffekt nutzbar machen kann, oder welche Trainingsformen zu welchem Zeitpunkt des Zyklus besonders spannend sind.
Genau, wirklich eine sehr Periodisierung des Trainings, eine Periodisierung des Trainings im doppelten Sinne so ungefähr.
Ja, genau. Ja, okay, klasse. Okay. Knackige Folge, viel Impact. Vielen Dank dafür. Wir hören uns demnächst.
Auf Wiedersehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis zur nächsten Knochenjob-Folge. Ciao, ciao.
Ciao, macht's gut.